Ja, für mich ist es ein ganz großes Vorrecht, bei euch zu sein, heute Morgen und in den kommenden Abenden, an den kommenden Abenden mit euch diesen tollen Abschnitt in Römer Kapitel 9 bis 11 anzuschauen. Alex hat mich gebeten, ein paar wenige Sätze zu mir zu sagen. Also ich bin Detlef. Seit 28 Jahren glücklich verheiratet mit der gleichen Frau. Und die heißt Frieda, kommt aus Lager, aus der Gemeinde Falkenstraße. Vielleicht gibt es da sogar Verbindungen. Und wir haben drei erwachsene Kinder, die sind alle verheiratet. Und gerade sind wir auf dem Weg, das erste Mal Oma und Opa zu werden. Also andere berichten da voll richtig toll und wir wahrscheinlich dann auch. Dienstlich gab es ein paar Stationen in unserem Leben. Meine erste Station nach der theologischen Ausbildung war Wort des Lebens am Starnberger See. Vielleicht kennen das manche eben, dieses Jugendmissionswerk. Dann war ich im Gemeindedienst für ein paar Jahre in der Nähe, also im Norden von hier aus in Paderborn. Anschließend etliche Jahre bei Jugend für Christus, einem anderen Jugendmissionswerk. Und dann 18 Jahre als Lehrer an der Bibelschule. Dort hatte ich das Vorrecht, eben Roland und Irene kennenzulernen und mit ihnen gemeinsam ein paar Jahre zu erleben. Und seit ein paar Jahren bin ich bei der Kontaktmission. Und wahrscheinlich kennt ihr die Mission, Alex hat hin und wieder berichtet. Vielleicht kann ich das ein oder andere auch noch erwähnen. In diesen Tagen geht es uns, wie schon erwähnt, um Römer Kapitel 9 bis 11. Und insgesamt ist das ein sehr ermutigender Text, finde ich. Weil uns jemand mit großer Leidenschaft mit hineinnimmt in das, was ihn bewegt, vor allem, dass Menschen aus seinem Umfeld zum Glauben finden. Und er fasst das, und da ist auch ja unser Wochenvers daraus, er fasst das ganz am Ende dieses Abschnitts Römer 9 bis 11 in ein paar Versen zusammen. Und ich lese uns mal ab Vers 33 und komme dann eben automatisch auch zu unserem Wochenvers. Wie unerschöpflich, Römer 11, Vers 33, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum? Wie tief ist seine Weisheit? Wie unermesslich sein Wissen? Wie unergründlich sind seine Entscheidungen? Wie unerforschlich seine Wege? Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, das Gott es ihm nicht oder ihm zurückerstatten müsste? Und dann kommt unser Vers, den wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Es begann mit Gott, es geht um Gott, er ist das Ziel. Und wir dürfen uns auch einfach um ihn versammeln. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Wie gewaltig ist das denn? Das ist quasi wie so eine Zusammenfassung von Paulus am Ende von Kapitel 9 bis 11. Er sagt, wie gewaltig ist das denn? Eben, dass Gott trotz des Fehlverhalten des Menschen, trotzdem sein Volk und andere einfach diese Zuwendungen Gottes abgelehnt haben, trotzdem Programm macht mit ihnen. Kann man das verstehen, dass seine Gnade so groß ist? Er sagte, eigentlich nicht wirklich. Und er ist begeistert und nimmt uns damit hinein, dass Gott selbst aus Versagen von Menschen noch was macht. Und dann sagt er eben in Vers 34, ist je einer seiner Berater gewesen. So sein Fazit ist, braucht Gott ein Beraterteam, um gute Entscheidungen zu treffen? Er sagt, nein. Er hat die Fäden in seiner Hand und führt seinen Plan zum Ziel mit Menschen aus allen Nationen und auch mit den Juden. Und da kann man nur staunen und nur danken. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, auch für mich persönlich hat mich das sehr ermutigt. Weißt du, es gibt kein Krisenrat im Himmel, weil Gott irgendeine Situation auch unseres Lebens entgleiten würde. Also auf dieser Welt gibt es ja momentan relativ viele Krisen. Heute ist ein Krisentreffen in Berlin, wo sie miteinander beraten, wie machen wir das? Im Himmel wird es kein Krisenrat geben, weil Gott irgendeine Situation entgleiten würde. Eben auch nicht die meines Lebens. Er hat mich auf dem Schirm, auf dem Radarschirm. Er schaut mich an und er weiß, was mich bewegt und was ich brauche. Wir tun gut daran, unser Leben seiner Führung zu überlassen. Nun, vielleicht haben wir uns vielleicht auch selber in manche Dinge rein manövriert und leben gerade vielleicht auch in einem schwierigen Streckenabschnitt in unserem Leben. Aber eben diese Verse sprechen davon, Gott ist größer als diese Umstände. Gott ist größer und lässt sich selbst durch menschliches Fehlverhalten in seiner Größe nicht eingrenzen. Gott kommt zum Ziel. Mit seinem Volk, mit den Heiden und das Tolle ist, mit uns persönlich. Und das ist großartig zu wissen. Und das hat mich persönlich eben ermutigt, in besonderer Weise auch beim Lesen dieses Abschnitts. Nun, was wollen wir miteinander tun? Vielleicht kommt hier eben ein kleiner Überblick. Heute Morgen würde ich mit euch einfach diese sportliche Herausforderung... Oh, du bist großartig, Alex. Vielen Dank. Wollt ihr auch? Also, alle. Also heute Morgen tatsächlich die sportliche Herausforderung. Ich möchte mit euch durch Kapitel 9 bis 11 im Überblick gehen. Einfach, was ist als Wesentliches in diesen drei Kapiteln enthalten? Was sind sie so, diese Kernaussagen von Paulus, die er macht, eben gerade auch vielleicht für die, die nicht dabei sein können, wenn wir abends, und das ist dann eben diese nächsten Abende, beginnend mit heute, wo wir immer ein Kapitel pro Abend anschauen werden. Heute Abend Kapitel 9 im Römerbrief, morgen Abend Kapitel 10 im Römerbrief und Dienstagabend dann mit Kapitel 11 eben schließen. Und hier auf dieser Folie steht auch, es geht dann weniger um theologische Details und um Auslegungsvarianten, sondern vielmehr um einen inhaltlichen Überblick und einige persönliche Anwendungen. Was machen wir damit? Also ist das Theologie, die mit uns nichts zu tun hat, oder ist das tatsächlich auch Dinge, die einfach wichtig sind für unser persönliches geistliches Leben? Heute also zunächst der Überblick. Das Evangelium, so hat Alex das ja schon gesagt, das ist unsere Überschrift, das Evangelium erfüllt eben die Versprechen Gottes, seine Verheißungen, auch an Israel in besonderer Weise. In Kapitel 9 sehen wir zunächst Israels Vergangenheit, Gottes ursprüngliche Erwählung, dass er dieses Volk einfach in einer besonderen Beziehung zu sich hineingerufen hat. In Kapitel 10 sehen wir die momentane, gegenwärtige, zeitweise Verstockung des Volkes. Und eben in Kapitel 11 dann aus Gottes Perspektive, was hat er vor mit seinem Volk? Und er wird zeigen, ja, Gott ist noch nicht fertig. Man sagt das immer so, das Beste kommt noch. Und es ist tatsächlich so, der Höhepunkt des Volkes Israel kommt noch. Und das wird er eben in Kapitel 11 beschreiben. Nun, ich weiß nicht, ob einige von euch eine Serie im Fernsehen schauen oder Serien im Fernsehen schauen auf so Plattformen wie Netflix, Amazon Prime oder ich weiß nicht, du musst dich jetzt nicht outen. Also wenn man Serien schaut und vielleicht mal für eine Weile aussetzt dann und wieder einsteigt, dann bekommt man wie so eine Art Zusammenfassung unter dem Motto, was bisher geschah. Und dann wird man mit hineingenommen, in dem eben was gar ist eben passiert bis hier. Und das möchte ich uns auch machen, einfach ein Stück weit mit dem Römerbrief, dass wir nochmal, nachdem ihr das schon ein ganzes Jahr bewegt miteinander, was hatte Gott bisher gesagt? Also wenn wir heute einsteigen mit Kapitel 9, 10 und 11, dann ist ja die Frage, was war vorher nochmal? Und man könnte den Römerbrief ja quasi in drei große Abschnitte einteilen. Eben Kapitel 1 bis 8, da spricht Paulus über die Gerechtigkeit Gottes. Und wie der Mensch gerecht werden kann vor Gott, obwohl das Problem der Sünde in diese Welt gekommen ist. Und Gott eben eine Antwort gefunden hat in diesem Evangelium. Diese gute Nachricht. Es gibt Hoffnung. Gott nimmt uns an. Er vergibt. Und er schenkt uns eben eine ewige Perspektive. Wie einer an unserer Stelle unser Problem wieder in Ordnung bringt, Jesus. Nachdem ihr viele Texte wahrscheinlich aus Römer Kapitel 9 angeschaut habe, möchte ich uns exemplarisch vielleicht mal 2. Korinther 5 lesen. Ich finde, hier wird an einem Vers so deutlich, was so dieser Inhalt des Evangeliums ist. Ich lese mal 2. Korinther Kapitel 5 ab Vers 20. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf, Klammer auf, unser Auftrag, stellvertretend für Jesus, Menschen diese gute Botschaft zu sagen. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt diese Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und dann, was steckt in dieser Versöhnung? Was ist dieser Kern des Evangeliums eben in diesem einen Vers? Und er sagt es so, den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jemand hat mal beschrieben, er wurde, was wir sind, damit wir sein können, was er ist. Er wurde, was wir sind, mit Sünde beladen, damit wir sein können, was er ist, Gottes Kinder. Den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Also Gott behandelt Jesus so, als hätte er alles falsch gemacht. Und er behandelt uns so, als hätten wir alles richtig gemacht. Ist das gerecht? Gnade ist das. Und das ist der Kern des Evangeliums, das Paulus entfaltet. Da hat einer für mich stellvertretend bezahlt. Ich muss gar nicht mehr sehen, wie ich dafür selber klarkomme, sondern ich darf das im Glauben annehmen, eben dass Jesus für mich bezahlt hat. Und nun in den Kapiteln 9 bis 11 spielt eben Israel nach wie vor im Heilsplan eine wichtige Rolle. Und so ist einfach die Frage, weil, ja, was ist denn jetzt mit denen? Wenn Gott den Heiden die Tür aufmacht, also wenn jeder quasi zum Glauben kommen kann, der an dieses Evangelium glaubt, was ist denn dann mit seinem erwählten Volk? Wie geht's denn mit denen weiter? Hat Gott sein Volk verworfen? Und nochmal, Römer 9 zeigt eben Gottes Erwählung seines Volkes, welche Vorrechte dieses Volk alles gehabt hat oder welche sie gehabt haben. Und auch die Verfehlung dieses Volkes in dieser Absicht Gottes. Gott hatte eine Idee mit diesem Volk. Aber das Volk wollte so, darf ich das mit eigenen Worten sagen, so ihr eigenes Ding machen. Denen ging es gar nicht darum, die Vorgaben Gottes zu erfüllen, sondern wir werden das dann sehen, haben eben so eigene Ideen gehabt, wie Religiosität aussehen kann. Römer 9 zeigt eben die damalige Erwählung des Volkes. Römer 10 geht näher auf dieses Fehlen des Volkes Israels ein. Was ist eigentlich oder worin besteht eigentlich dieses Fehlverhalten Israels? Und in Römer 11 dann, Gott ist noch nicht fertig mit Israel. Er hat noch was vor mit ihnen. Der Höhepunkt ihrer Geschichte steht noch aus. Und während Paulus eben davon spricht, dass Gott noch was tut, dann kommen diese Verse, die wir gelesen haben, diese Begeisterung. Ist Gott großartig? Erstaunt über die Größe und die Wegführung Gottes und sagt, boah, das ist ja genial. Der Mensch fehlt und Gott macht was Neues draus. Das ist der Hammer, so würden junge Leute wahrscheinlich sagen. Und dann kommt der dritte Abschnitt im Prinzip, also Römer 1 bis 8, so diese Rechtfertigung Gottes. Wie bekommt man einen gerechten Gott oder wie bekommt man die Gerechtigkeit von Gott? Wie bekommt man die zugesprochen? Römer 9 bis 11, dann dieser Einschub Israel, Israels Vergangenheit, Israels Gegenwart und Israels Zukunft. Und dann in Kapitel 12 bis 16 wird es ganz praktisch. Und Kapitel 12 beginnt quasi wieder mit so einer Art Überschrift. Und ich lese uns die schon mal, obwohl wir uns damit ja gar nicht mehr so beschäftigen werden. Das ist dann der praktische Teil des Römerbriefs. Da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, 11 Kapitel lang, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Es ist wie so eine Zusammenfassung. Er sagt, aber Leute, 11 Kapitel lang habe ich über diese Güte Gottes gesprochen, wie barmherzig Gott ist und dass er immer Wege findet, trotz Sünde in unserem Leben. 11 Kapitel lang habe ich darüber gesprochen, dass der Mensch selbst sein erwähltes Volk fehlt, aber Gott eine Lösung hat. Er sagt, es gibt eigentlich nur eine einzige richtige Reaktion darauf. Er sagt, mich mit Haut und Haaren Gott zu verschreiben. Wenn Gott so gut und gerecht ist, dann gibt es eben für Paulus nur diese einzige Konsequenz, völlige Hingabe, sich ganz ihm zur Verfügung zu stellen. Und alle anderen Versuche, eigenen Versuche, im Leben selbst Regie zu führen, kommen niemals an das heran, was Gott aus einem Leben tun kann. Niemand kann diese Entscheidung für uns treffen, dass das Vorrecht, dass ich aus meinem Leben das Beste rausholen kann, darf ich das mal so salopp sagen, es hat damit zu tun, dass ich mich dem Anspruch Gottes stelle und eben mich ihm zur Verfügung stelle. Hingabe, das beschreibt er dann in Kapitel 12 bis 16 im Römerbrief in den einzelnen Bereichen unseres Lebens. Wie sieht das praktisch aus? So, darf ich diesen Ausblick geben? Der schwierigste Teil im Römerbrief kommt noch. Das ist nicht Kapitel 9 bis 11. Sondern es beginnt dann, wo es um uns persönlich geht, um unsere Reaktion auf Gott. Wenn plötzlich der Anspruch Gottes auch für unser Leben deutlich wird und die Frage ist, was machst du denn daraus? Wie reagierst du denn? Wie reagiere ich denn darauf? Da geht es nicht um eine theologische Position, die ich beziehen muss oder kann. Es geht auch nicht um eine besondere Nähe zu Israel oder eben nicht zu Israel, sondern es geht darum, sagt er, okay, wie lebe ich den Anspruch Gottes auf mein persönliches Leben? Hingabe, dieses Thema, da geht es eigentlich um eine einzige Frage in unserem Leben. Wer ist der Chef? Wer darf bestimmen? Bin ich das selber oder ist es wirklich Gott? Die Prioritäten in meinem Leben, ist das, worum es in meinem Leben geht, eben mir das am wichtigsten, was Gott als wichtig erklärt hat, oder sind es all die anderen Dinge, die ich für mich als wichtig erachte und lasse Gott ein Stück weit außen vor? Die schwierigsten Kapitel, meine ich, kommen dann, wenn Gott die Hand in unser persönliches Leben legt und sagt, sag mal, wie sieht's aus? Jetzt mal, der Norddeutsche würde sagen, jetzt mal Butter bei der Fische. Lass uns mal nicht nur von anderen sprechen, sondern auch von unserem Leben. Inwieweit richte ich mein Leben nach den Zielen Gottes aus? Ganz, sagt er. Das ist seine Zusammenfassung, eben die dann kommt. Vielleicht so viel zu der Zusammenfassung Römer 9 bis 11. Und was ich jetzt mit euch machen möchte, ist eben tatsächlich einfach mal die drei Kapitel Römer 9, Römer 10 und 11 in ihrer Kernaussage anzuschauen. Römer 9. Das Schöne ist, wie ich empfinde, das Schöne ist, dass Paulus in seinem Römerbrief in diesem Abschnitt immer wie so eine Art eigene Zusammenfassung hat. Er macht das für uns eigentlich ganz einfach, dass er sagt, du hör mal, all das, auch wenn er theologisch viel Beweisführung aus dem Alten Testament, viele Beispiele bringt, eben etliche Belegstellen, dann hat er eine Art Zusammenfassung, eine Kernaussage, um die es ihm an sich geht. In Römer Kapitel 9 ist es ab Vers 30 bis 33 und ich lese uns diese Verse mal. Was ist also der Inhalt oder der wesentliche Gedanke von Paulus in Römer Kapitel 9? Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Also warum habe ich das alles erwähnt, was ich erwähnt habe? Diese theologische Auseinandersetzung, die Beispiele, die Zitate aus dem Alten Testament, was will ich damit sagen? Quasi eine Art Zusammenfassung. Welchen Schluss sollen wir daraus ziehen? Und da sagt er, Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sind von Gott für gerecht erklärt worden, ohne sich darum bemüht zu haben. Sie haben die Gerechtigkeit empfangen, deren Grundlage der Glaube ist. Israel in der Mehrheit hingegen hat bei all seinem Bemühen, das Gesetz zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu gelangen, merken wir das, ihr eigenes Ding zu machen, nicht die Vorgaben Gottes, in all seinen Bemühungen, das Gesetz zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu gelangen, das Ziel nicht erreicht, um das es eigentlich beim Gesetz geht. Warum nicht? Fragt er selber. Weil die Grundlage, auf die sie bauten, nicht der Glaube war. Sie meinten, sie könnten das Ziel durch ihre eigene Leistung erreichen. Und das Hindernis, sagt er, an dem sie sich stießen, was war der wesentliche Punkt dabei? Das Hindernis, an dem sie sich stießen, war der Stein des Anstoßes, von dem es in der Schrift heißt, an dem Grundstein, den ich in Zion lege, wird man sich stoßen. Er ist ein Fels, an dem man zu Fall kommen wird. Aber wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Und Petrus, beispielsweise, als er vom Hohen Rat ist, in Apostelgeschichte Kapitel 4, macht deutlich, wer ist dieser Eckstein? Jesus. Woran haben sie sich also gestoßen? Was ist das wesentliche Problem? Ist Jesus, der Messias, ihn nicht angenommen. Sein gutes Evangelium, das die Verheißungen erfüllt, eben nicht angenommen. Abgelehnt. Ich dachte, nö, schaffen wir selber. Wir brauchen keinen Retter. Wir können das selbst. Vielleicht kommen wir an einer oder anderen Stelle nochmal dazu, dass vielleicht dieses Denken auch manchmal ist, ich muss nur die Ärmel hoch genug krempeln, ich muss einfach mehr Gas geben, dann schaffe ich das schon. Nur wisst ihr, Christsein, darf ich das schon mal so sagen, Christsein ist nicht leicht. Christsein ist auch nicht schwer. Christsein ist unmöglich, wenn ich es aus eigener Leistung schaffen will. Und die Bibel macht deshalb deutlich, wir brauchen Jesus in uns. dass wir überhaupt das leben können, welchen Anspruch Gott eben an unser Leben macht. Also das ist der Hauptgedanke von Paulus. Menschen, die ursprünglich nicht zu den Verheißungsträgern zählten, die Heiden, denen hat Gott die Tür aufgemacht. Und jetzt haben sie das Anrecht auf das, was Gott eigentlich Abraham versprochen hat. Er nimmt sie mit hinein. Sie dürfen teilhaben an diesem Segen Gottes. Gott hatte zunächst sein Volk erwählt, aber wir haben gelesen, letztlich haben sie in der Mehrheit nicht Gottes Weg eingeschlagen und jetzt öffnet Gott den Heiden die Tür. Und dann fragt sich Paulus, was ist bloß los mit meinen Leuten? Wie kann das sein, dass Gott sie durch die ganze Geschichte hindurch so reich beschenkt hat und sie machen nichts draus? Und wie sehr es ihn packt, innerlich bewegt, lesen wir in Kapitel 9 ganz am Anfang, wer mit mir lesen mag, ab Kapitel 9, Vers 2. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, als einer von ihnen, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger Not. Diese innere Betroffenheit, dass seine Leute diesen Jesus ablehnen, das bewegt ihn, dass sie Jesus nicht erkennen und seine Gnade eben ablehnen. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, und ich würde die Frage gerne an euch weitergeben, bewegt dich das noch, dass Menschen mit Jesus nichts zu tun haben? Bewegt uns das noch, dass Menschen, die keine Entscheidung für Jesus treffen, die Bibel uns sagt, sie verloren gehen? Bewegt uns das noch? Also ich habe mich gefragt, Detlef, wann hat sie sich das letzte Mal wirklich betroffen gemacht? Und ich würde die Frage gerne an euch weitergeben, mal ehrlich. Bewegt uns das noch, dass Menschen verloren gehen? Hier in unserem Text in Römer 9, 10 und 11 ist immer wieder die Rede von einem Überrest, von einem Teil, der das Ziel erreicht. In Kapitel 9, Vers 27 zum Beispiel heißt es, selbst wenn die Israeliten so zahlreich wären wie der Sand am Meer, wird doch nur ein kleiner Teil von ihnen übrig bleiben und gerettet werden. Oder in Kapitel, kommt öfter vor, aber in Kapitel 11, Vers 5 heißt es, genauso ist es heute. Gott hat von seinem Volk einen kleinen Teil übrig gelassen. Bedeutet was? Dass es die Mehrheit eben nicht schafft. Bewegt uns das noch? Also versteht mich nicht falsch, es ist immer eine große Freude, wenn ein Mensch Jesus findet und eine Entscheidung für ihn trifft und ewiges Leben hat. Aber was ist mit den anderen? Bewegt uns das noch? Also die überwiegende Mehrheit, sagt er hier, schafft es nicht, weder Juden noch Deutsche noch Amerikaner noch Afrikaner noch Asiaten oder wer auch immer. Eben, natürlich ist es ein Grund der Freude, eben wenn Menschen Jesus finden, aber macht es noch was mit uns, dass viele eben so mit Jesus gar nichts zu tun haben? Was darf es uns kosten, dass Leute eben von diesem Angebot Jesu hören? Dass noch Gnadenzeit ist, dass sie noch umkehren können, dass sie angenommen werden. Sowohl der Text an sich, wir kommen dann drauf, und viele andere Bibelstellen deutlich, dass Gott uns gebrauchen möchte. Also wenn wir von uns reden, meine ich wirklich dich und mich persönlich, das schließt uns ein. Gott hat uns immer wieder einen Auftrag gegeben und eine Idee. Das heißt es zum Beispiel in der Bergpredigt, ihr, das ist die Rede von uns, denke ich, ihr seid was? Das Licht der Welt. Dass es in dieser Welt dunkel wird, dunkler wird an vielen Stellen. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden, oder? Aber Gott hat eine Idee, wie es wieder hell werden kann. Und diese Idee Gottes ist ganz schlicht und einfach. Und die heißt durch dich. Durch dich. Durch dich und mich. Dass in dieser Welt ein Unterschied geschieht, sagt er, du, ich habe eine Idee. Du, darf ich das so ganz persönlich dir zurufen, du bist ein wesentlicher Baustein im Plan Gottes, im Errettungsplan Gottes. Du bist ein Geschenk Gottes an dein Umfeld. Durch dich will Gott einen Unterschied machen. Durch dich darf neues Licht, himmlisches Licht in diese Welt kommen und Perspektive zeigen für Menschen, die um dich herum wohnen. Du bist ein Geschenk Gottes an dein Umfeld. Sind wir uns dessen bewusst? Das ist Gottes Idee. Wenn wir vom Plan Gottes sprechen, dass er zum Ziel kommt, hat er eine Idee, wie das passieren kann. Und das schließt eben uns ein. Wir werden sehen, Israel hat seine Aufgabe und Berufung, eben Licht für die Heiden zu sein. Das ist eigentlich die ursprüngliche Berufung für eben das Volk Israel. Licht für die Heiden zu sein. An dem Volk Israel sollten die Heidenvölker um sie herum erkennen, was es für einen Unterschied macht, wirklich dem lebendigen Gott zu dienen. Und sie sind diesem Auftrag nicht gerecht geworden. Deswegen gibt Gott diesen Auftrag einem anderen Volk. Aber die Frage wäre ja, wenn wir Licht sind, wie wäre unsere Beschreibung? Werden wir unserem Auftrag gerecht, eben Licht und Salz zu sein? Also es ist immer einfach, auf die anderen zu zeigen, guck mal, die haben es nicht geschafft, edgy bitch. Aber eben irgendwie ist das ja wie ein Spiegel auch für uns persönlich. Und die Frage, wie geht's mir denn eigentlich damit? Römer Kapitel 9, also die Zusammenfassung, Gott öffnet Menschen die Tür, die sein Angebot annehmen, Juden wie Heiden. Römer Kapitel 10, und auch da haben wir quasi so eine Art Zusammenfassung. In Kapitel 11, Vers 1, also rückblickend dann auf das Kapitel 10, sagt Paulus in Römer Kapitel 11, Vers 1, was will ich damit sagen? Also warum habe ich all diese Gedanken erwähnt? Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Wenn die sich so gar nicht auf Gottes Programm einlassen, ist es vorbei mit ihnen? Hat Gott sein Volk verstoßen? Und er sagt, niemals. Seine Antwort ist eindeutig, auf keinen Fall. Nein, nein, nein. Gott ist viel größer als dieses Fehlen eben seines Volkes. Hat Gott sie verstoßen? Nein. Und dann sagt er, ich selber, sagt Paulus, ich selber bin ein Beweis dafür. Ich bin doch einer von ihnen. Ich bin doch ein Israelit. Und Gott hat mich persönlich erreicht. Ich bin ein Beispiel, sagt er, für Gottes Heilshandeln an seinem Volk. Und dann sagt er, und das war schon immer so, dass Gott sich Leute, trotzdem viele den falschen Weg eingeschlagen hat, dass Gott Leute sich bereit gehalten hat, die eben dem Baal und anderen nicht gedient haben, sondern sich auf Gott ausgerichtet haben. Ich selbst, sagt Paulus, bin ein Beweis dafür, dass es möglich ist, dass auch als Jude man die Gerechtigkeit Gottes eben erlangen kann, nicht durch Leistung, sondern aus Gnade. Nun, vielleicht erinnert euch an den Text aus Philipper Kapitel 3. Da nimmt er uns ein bisschen mit hinein in seine Geschichte und sagt, Leute, so wie das Volk Israel, also religiös, aktiv unterwegs zu sein mit viel Eifer, das war ich auch. Ich lese uns mal ab Vers 6. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte, also dieser extremsten Richtung der Gesetzestreue. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich sogar die Gemeinde verfolgte, weil ich dachte, das ist eine Irrlehre, das ist eine Sekte, die werde ich einfach ausrotten, was an mir liegt, und dann ist Ruhe. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für meinen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren kann. Ich lese mal ab Vers 9, dann heißt es, darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ich sage, ich war genauso unterwegs wie das Volk Israel auch. Und Gott hat mich in seiner Gnade erreicht. Und jetzt habe ich erfasst, dass es gar nicht um mich geht und das mein religiöses Verhalten, sondern tatsächlich um das gute Handeln Gottes in meinem Leben. Und dabei, sagt er in Kapitel 10, ist das Evangelium, dass sie errettet werden, ganz nah. Es ist gar nicht weit weg. Sie müssen das Evangelium einfach nur hören, sie müssen damit in Kontakt kommen, sie müssen das zeugnishaft sehen. Und dann führt Paulus einen Begriff ein, der sich eben durch die Kapitel 10 und 11 immer wieder hindurchzieht. Und der Begriff ist Eifersucht. Das finde ich interessant. Eifersüchtig hat für uns wahrscheinlich so einen ganz negativen Touch. Aber was Paulus hier meint, ist dann, indem sie beobachten, was es bedeutet, wirklich zu Jesus zu gehören und als Gesegnete zu leben. Das soll sie dazu bewegen, dass sie sagt, das will ich auch. Und genau das soll eben passieren. An den anderen sollen sie sehen, was für einen Unterschied macht, zu Jesus zu gehören. Wirklich, was es bedeutet, gesegnet zu sein. Und da motiviert werden, eben diese Vorzüge auch persönlich eben in Anspruch zu nehmen. Nun, auch unser Auftrag ist, Anschauungsmaterial zu sein. Paulus sagt mal in 2. Korinther, dass wir ein Brief Christi sind, der gelesen wird. Also wenn Leute uns beobachten, ist die Frage, was für ein Bild haben sie? Ist für sie dann Glaube attraktiv? Ist für sie dann Glaube nachahmenswert, wenn sie unser Leben anschauen? Sagen sie, oh, das möchte ich auch gerne. Anhand dessen eben, wie das Leben von jemand aussieht, der mit Jesus lebt, sollen andere angesteckt werden. Und so ist die Frage, also mir geht es jetzt nicht um eine Krankheit, sich anzustecken, aber wirkt es ansteckend? Wirkt es so, dass Leute sagen, oh, das will ich auch mit diesem Jesus leben? Wisst ihr, wir haben innerhalb der Kontaktmission eine Arbeit, die nennt sich Move-In. Move-In ist einfach eine Gruppe von Leuten, die in eine Großstadt hineinzieht, manchmal nur für einen bestimmten Zeitraum, oft in soziale Brennpunkte. Und warum machen die das? Sie sagen ja, dass Menschen Jesus nicht finden, liegt einfach nur daran, dass sie kaum Kontakt haben zu Christen. Und deswegen sagen wir ziehen dahin, wo diese Menschen sind, wir laden sie ein, mit uns Gemeinschaft zu haben und dann sollen sie den Unterschied einfach sehen, was es ausmacht, zu Jesus zu gehören und nicht, oder nicht. Ich hatte mit einer Gemeinde, mit einer anderen Gemeinde zu tun, die einfach sagte, unsere missionarischste Veranstaltung ist unsere Gemeindefreizeit. Dort laden wir Kollegen und Nachbarn ein, dass sie mit uns für ein paar Tage irgendwo hinfahren und sie glauben an Johannes 13, 35, wo es heißt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Warum? Weil wir anders miteinander umgehen. Ich sage, wenn sie da nicht sehen, was es für einen Unterschied macht, zu Jesus zu gehören, ja wann dann? Wo gibt's Plattformen, wo gibt's Berührungspunkte von Menschen, die Jesus nicht kennen, mit Menschen, die Jesus kennen und die dann sagen, boah, das finde ich gut. Und genau das Gleiche soll passieren eben mit Israel. Dadurch, dass Gott den Heiden die Tür aufmacht, sollen sie wiederum Anschauungsmaterial sein für die Juden, dass sie sehen können, ach, das bedeutet es, Jesus, den Messias, zu kennen und mit ihm zu leben. Hammer. Eifersucht, dass sie das auch haben wollen, eben auch für das Volk Israel. Und ich habe mich gefragt, was könnte Israel wirklich überzeugen? Also, welches Zeugnis von uns Heiden, darf ich das mal so sagen, könnte sie zum Umdenken bewegen? Und darf ich so offen sein? Ich glaube, wir Deutsche sind nicht so gut darin. Das Volk Israel hat sehr viel gelitten in der Geschichte. Aber ich meine, sie haben sehr viel gelitten unter den Christen in besonderer Weise. Unter den Namenschristen, Kreuzzüge im Namen Christi. Das Dritte Reich von Christen. Ist das zur Eifersucht reizen, habe ich mich gefragt. Oder wann beginnen wir auch den Juden gegenüber zu zeigen, was es für ein Vorrecht ist, Jesus zu kennen. Dass sie sagen, boah, den Messias, wie konnten wir ihn ablehnen? Mit ihm leben wollen wir. Das ist das, was Paulus eben sagt. Und generell ist es ja so, einfach, welche Vorzüge lieben wir als Kinder Gottes? Also, was bedeutet dir Christ sein? Warum bist du mit Jesus unterwegs, wenn du es für dich persönlich beschreiben würdest? Was wären diese Punkte? Ja, ich weiß, ich bin geliebt. Ist es das? Oder zu sagen, mir ist vergeben, meine ganze Schuldenlast ist erledigt. Mit meinem Leben muss ich selber nicht mehr fertig werden. Gott gibt mir die Kraft, die ich brauche. Er hat mich auf dem Schirm, er sieht mich an und weiß, was ich brauche. Ich bekomme Bedeutung in meinem Leben. Gott baut mich persönlich ein in seinen ewigen Plan. Ist das großartig? Wie können andere das mal sehen? Eben Menschen, die noch Jesus noch gar nicht kennen. Also wisst ihr, ich glaube, viele Menschen wollen viel lieber mal eine Predigt sehen, als ständig eine zu hören. Dass sie an unserem Leben wirklich, indem sie es beobachten, sehen, ah, das bedeutet es, mit Jesus unterwegs zu sein. Das finde ich gut. Das will ich auch. Was wäre, wenn Menschen an uns wirklich sehen können, welchen Unterschied es macht, zu Jesus zu gehören? Wirkt Christsein, wirkt unser Christsein persönlich so attraktiv? Oder wie könnten wir Plattformen schaffen, dass eben das zusammenkommt? Jesus-Leute und Menschen, die Jesus nicht kennen und dass sie einfach mal beobachten können, was es eben für einen Unterschied macht. Paulus schließt das Kapitel 10 mit einer ganz traurigen Beschreibung aus dem Buch Jesaja. Er beschreibt sein Volk und ihren Zustand folgendermaßen. Im Hinblick auf Israel, da heißt es schon bei Jesaja, von früh bis spät habe ich die Hände nach einem Volk ausgestreckt. Die Rede ist von Gott, seinem Volk gegenüber. Immer wieder war ich auf der Suche nach ihnen, wollte ihnen Gutes tun. Aber sie sind nicht bereit, mir zu gehorchen. und es widersetzt sich mir ständig. Und das ist der Auftakt zu dem, was er in Kapitel 11 sagen wird. Das schauen wir noch kurz an. Gott macht Programm mit seinem Volk. Gott ist noch nicht fertig. Auch wenn Israel einen falschen Weg eingeschlagen hat, wird Gott sich diesem Volk in besonderer Weise eben erbarmen. Und in Kapitel 11, Vers 25 sagt er sogar, passt auf, zieht keine falschen Schlüsse. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absicht Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, heißt es in Vers 25, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels, gegenwärtig, also zeitbefristet, falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben kommen. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Ich habe noch was vor. Das ist das, was Gott eben deutlich sagt. Und die Frage ist eben, kann man schon was sehen? Bei aller negativen Reaktion eben des Volkes Israel könnte man sich fragen, ja, ist Gott, hat er sie endgültig verworfen? Ist das Maß jetzt voll? Game over, würde man vielleicht bei so einer Spielkonsole sagen. Ist jetzt vorbei mit Israel? Und mit einem klaren Nein beginnt Paulus eben dieses Kapitel und zeigt dieses weitere Heilshandeln. Und ihr seht, sorry, in dieser Zusammenfassung von Paulus selbst in Kapitel 11. Was will ich damit sagen? Kapitel 11, Vers 11. Will ich damit sagen, dass sie Israel zu Fall gekommen sind, um nie wieder aufzustehen? Keineswegs, sagt er. Sie haben zwar einen falschen Schritt getan, aber das hat den anderen Völkern die Rettung gebracht und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden. Wenn aber schon dieser falsche Schritt Israels die Welt so reich gemacht hat und wenn schon das, was für Israel ein Verlust war, für die anderen Völker einen so großen Gewinn bedeutet, wie wird es erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Selbst aus dem Fehlen seines Volkes hat Gott was Großartiges gemacht. Er hat den Heiden die Tür aufgemacht. Und darum ist Paulus jetzt beschäftigt mit dieser Heidenmission. Aber nicht nur, um Menschen zu erreichen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sondern dass die Zeugniskraft sich erhöht, dass Israel mehr Chancen hat, Menschen zu erleben, eben die mit Jesus unterwegs sind. Die Heiden profitieren von der Ablehnung Israels und umgekehrt soll Israel wieder von der Ablehnung eben der Heiden profitieren. Es ist unglaublich stark, was Paulus hier macht. Er sagt, wie großartig ist das, dass selbst im Fehlverhalten Gott einen weiteren Weg findet für seine Leute. Und dann benutzt er ein Beispiel, das uns vielleicht sehr vertraut ist, dem Beispiel des Ölbaums. Er sagt, da sind Zweige ausgebrochen worden, die eben dem Auftrag nicht gerecht worden sind. Andere sind wieder eingeführt worden. Und so hat Gott eben in seiner großartigen Macht die Möglichkeit, durch Einpfropfung von Ästen Teilhabe zu geben an dem Segen. Und auch, so sagt die Bibel deutlich, wird dieser Segen eben wieder seinem Volk zufließen. Und abschließend zeigt Paulus auf, eben, dass Israel diese Perspektive hat, diese Verse, die wir gelesen haben. Wenn eine bestimmte Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es kommt der Zeitpunkt, an dem Gott neu mit seinem Volk handelt. Und schließlich werden auch sie noch einmal in besonderer Weise Gottes Erbarmen in besonderer Weise erleben. Und verständlich eben, dass Paulus mit diesem Lob, das wir gelesen haben, abschließt. Also wie großartig ist Gott eigentlich? Und das ist die letzte Folie für heute Morgen. Eben dieser Gedanke und die Verse, die wir gelesen haben. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum? Wie tief ist seine Weisheit? Wie großartig plant er Geschichte? Und dass selbst eben das Fehlen der Menschheit ihn nicht einfach sagt, okay, ich mache nicht mehr, mit euch mache ich nicht mehr weiter, Hopfen und Malz verloren, sondern er sagt, ich schenke in meiner Gnade einen neuen Weg und neue Möglichkeiten. Und wieder zurückzukommen zu unserem eigenen Leben, Gottes Plan und seine Wegführung mit uns ganz persönlich hätte unsere vollste Zustimmung, bin ich ganz fest überzeugt davon, wenn wir nicht nur Details kennen würden, sondern eben diese ganze Perspektive Gottes. Und was Gott mit einem Leben machen kann, ist auch noch viel größer, als wir erahnen. Sich seiner Führung zu unterstellen, ist das Beste, was wir tun können, auch ganz persönlich. In Kapitel 9, um es nochmal zusammenzufassen, Gott hat den Heiden die Tür aufgemacht. Durch sie, durch diese Heiden, soll Israel eine neue Chance bekommen, einfach zu sehen, was es bedeutet, mit dem Messias unterwegs zu sein. Und in Kapitel 11, Gott hat noch was vor mit seinem Volk. Er hat es nicht verworfen, sondern macht Programm mit ihm. Er kommt mit seinen Plänen ans Ziel. Mit seinem Volk Israel? Mit den Heiden? Glauben wir auch mit uns?